Guten Morgen, liebe Geschwister. Lasst uns aufstehen. Ich möchte noch zum Herrn beten. Von ganzem Herzen möchte ich dir danken für dieses riesengroße Vorrecht und für die Gnade darin, dass wir als deine Kinder Zugang haben in das Heiligtum, dass wir Zugang haben an den Ort der Anbetung, der Verherrlichung deines Namens, deines Erlösungswerks, Ort, an dem wir gemeinsam in der Gemeinschaft und in deinem Licht dich erkennen, sehen und dich eben anbeten dürfen. Danke, Herr, dass heute wieder der Tag ist, wo wir gemeinsam in dieses Heiligtum eintreten dürfen und einen Dienst ausüben dürfen als ein heiliges Priestertum. Herr, an den Ort hineingehen, wo wir Gemeinschaft untereinander und mit dir haben und einen Ort hineingehen dürfen, an dem wir Licht haben können, Licht empfangen von dir, das uns in die Anbetung bringt, in die Dankbarkeit. Jesus, ich preise dich dafür, für dieses Vorrecht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute diesen Tisch reichlich deckst und dass du reichlich Licht gibst in der Erkenntnis deiner selbst, im Betrachten deines Wortes, Herr, und dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst, an unseren Herzen wirkst und das Wort, ja, das bewirkt, wozu du es auch heute senden möchtest. Um deine Vollmacht, um deine Freiheit, um deine Liebe und deine Langmut will ich bitten und offene Herzen in Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich möchte die nächsten Predigten über den Abschnitt Markus Kapitel 6, Verse 7 bis 13 halten. Wir haben in der letzten Predigt, also nicht letzten Sonntag, aber der letzten Predigt über diesen Abschnitt, haben wir uns einen Überblick über diesen Text gemacht und haben versucht, ihn einzuordnen, die Botschaft des Haupttextes zu verstehen. Und heute soll es dann in die einzelnen Verse gehen. Auch heute werden wir mit dem Text nicht fertig. Ich habe vor, heute nur über den Vers 7 zu sprechen. Und der hat es in sich und birgt einiges. Und dann in der Predigt darauf dann die nächsten Verse mit euch zu betrachten. Drei Punkte sollen uns heute als Richtschnur, als Wegweisung durch den Vers 7 führen. Ich möchte mit euch über den Ruf selbst nachdenken, der uns hier vorgestellt wird. Dann das zweite über die Aussendung, was zwei in zwei eben bedeutet. Und als letztes dann gemeinsam über die Vollmacht sprechen, die die Jünger betrachten. Und allein diese drei Punkte in sich selbst sind so wichtig und so herrlich und dienen als eine Ausrichtung auch für uns, dass ich dachte, dann, wir wollen auch hier in diesem Text nicht zu schnell vorangehen. Das ist sehr entscheidend und sehr prägend. Und wir finden in diesem Text viele geistliche Ausrichtungen, Prinzipien, Grundlagen für die Gemeinde, für die Mission und für dein und mein Dienst. Und darum dachte ich, es ist vielleicht gut, wenn wir eben nicht zu schnell auch durch diesen Text gehen. Ich hole euch nur ganz kurz ab, nachdem die Jünger eine Menge an Jesu Vollmacht kennengelernt haben, in einzelnen Begebenheiten, in großen Ereignissen und diese Vollmacht Jesu gesehen haben, wie er an den Menschen gewirkt hat und ein viel, viel gelernt haben von dem, was sie als Zeugen dann tun mussten. Sie müssen ja Zeugnis von dem weitergeben, von dieser herrlichen, großartigen Vollmacht Jesu in seiner Lehre und in seinen Taten. Und was jetzt passiert ist, sie dürfen diese Vollmacht kennenlernen, aber in einer Weise, wie sie vorher noch nicht kennengelernt haben. Sie dürfen diese Vollmacht in ihrem eigenen Leben kennenlernen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Davor haben sie nur gesehen, wie diese Vollmacht, die Jesus hatte, welche Auswirkungen es an den Menschen, für die Menschen hatte. Jetzt dürfen sie es an ihrem eigenen Leben erleben, diese Vollmacht. Und noch was viel größer, sie dürfen diese Vollmacht durch ihr Leben erleben, wie Jesus sie gebraucht und wie sie Anteil an dieser Vollmacht bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für sie bedeutet? Bis dahin haben sie nur gesehen, was Jesus geredet hat oder gehört und die haben nur gesehen, was für große Taten er getan hat. Jetzt dürfen sie es in ihrem eigenen Leben erleben, dass sie das selbst tun. Das ist schon eine große Steigerung in ihrem Studium und in ihrer Vorbereitung zu den Zeugen Jesu Christi. Und das ist die Vorbereitung aber für diesen herrlichen und privilegierten Dienst, das ist der Vers 7, ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Punkt 1 der heutigen Predigt ist der Ruf. Und dieser Ruf geht in erster Linie, und darauf möchte ich euch aufmerksam machen und auch, dass wir das erste bedenken. Und er ruft die 12. Er ruft die 12 herbei. Er ruft nicht die 70 herbei. Er ruft nicht die alle Jünger herbei. Er ruft nicht die ganze Welt herbei und sendet sie aus, zwei und zwei, und gibt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und die Dämonen. Dieser Ruf geht an die 12. Diese 12, interessant bei Markus, ist schon ein feststehender Begriff. Er schreibt an die 12 und jeder weiß mittlerweile Bescheid, wer diese 12 sind. Das ist eine Gruppe, 12 aus den vielen Nachfolgern Jesu, aus den vielen, die er in die Nachfolge berufen hat oder die ihm nachgefolgt sind. Diese 12 sind die, die er in besonderer Weise aus den vielen erwählt hat und dazu bestimmt, dass sie Frucht bringen. Das sind die 12, die er wollte, dass sie immer bei ihm sind. Das sind die 12, die er als Apostel eingesetzt hat und berufen hat, die der Vater ihm gegeben hat und gesagt, Jesus, das sind die 12. Das sind die 12, die Jesus nach den Ringen in der Nacht im Gebet, dann, als er vom Berg runterkam, die 12 zu sich rufte und sagt, du bist es, Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter. Ihr seid's. Ihr sollt bei mir sein, ihr sollt den Auftrag bekommen, ihr sollt die Vollmacht bekommen, das zu tun, wozu ich euch berufen habe. Warum ich das betone? Wenn wir diesen Text anschauen, dann ist das Erste, was wir eben verstehen müssen, dass es hier die Berufung und die Aussendung der 12 ist und nicht die Berufung und die Aussendung von dir und von mir ist. Und wenn wir diesen Schritt überspringen, dann wird es schief. Hier werden die 12 ausgesandt. Das bedeutet nicht, dass der Text da nichts mehr für uns zu sagen hat. Aber hier lernen wir dann geistliche Prinzipien, Grundlagen der Mission, alles, was danach passiert. Und oder andersrum, ich will sagen, das, was Jesus ihnen beigebracht hat und auf die Art und Weise, wie er sie ausgesandt hat, finden wir in der Apostelgeschichte, finden wir in den Briefen als Grundlage für die Mission. Und da lernen wir die Prinzipien, da lernen wir ein Grundverständnis. Und dann können wir das mit Sicherheit auf uns auch anwenden. Nun müssen wir da sorgsam damit umgehen und gut prüfen, was das bedeutet. Aber zuerst, er ruft die 12. Er ruft noch nicht mal die 70. Die kommen auch noch mal dran. Und sie dürfen auch gehen. Aber in diesem Moment ergeht der Ruf an eine ganz bestimmte Gruppe. Und für mich ist das erste geistliche Prinzip, das wir aus diesem Text lernen müssen und aus diesem Text lernen sollen. Das geistliche Prinzip, es kommt auf den Ruf Jesu an. Es kommt auf den Ruf Jesu an. Er hat ihnen schon von Anfang an gesagt, sie werden Menschenfischer sein. Und er hat sie von Anfang an ausgerichtet und gesagt, dass sie gehen sollen, dass sie predigen werden und all diese Dinge. Aber hier ist ein Moment, wo Jesus beruft und er ganz gezielt beruft. Es ergeht ein Ruf an die 12. Ich will nochmal betonen, hier an dieser Stelle ergeht nicht der Ruf an die 70, an die ergeht er später. Es kommt auf den Ruf Jesu an. Ich will hier nicht zu tief gehen, aber trotzdem an diesem Punkt das uns vor geistliche Augen führen. Es gibt, und die Bibel lehrt, einen allgemeinen Ruf. Und in der Auslegung der Schrift, ich will es so formulieren, kennt man das? Die Kirchenväter und unsere Vorfahren, sie kannten und glaubten, dass es einen allgemeinen Ruf gibt. Das heißt, dieser Ruf geht allgemein an die ganze Menschheit. Und Gott ruft die ganze Menschheit zu sich und sagt, kommt her, alle mühseligen beladen. Das ist ein allgemeiner Ruf. Oder wie in 2. Korinther 5, Paulus schreibt, Gott hat uns, wo er sagt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dieser Ruf gilt allgemein. Und Paulus ging und wir gehen und wo wir die Möglichkeit haben, sprechen wir und laden ein zu diesem, lasst euch versöhnen mit Gott. Da machen wir keinen Unterschied. Aber die Bibel lehrt, es gibt einen besonderen Ruf. Es gibt einen speziellen Ruf. Und die Bibel nennt ihn einen heiligen Ruf. 2. Timotheus, Kapitel 1. Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Paulus schreibt, das Wort sagt, der hat uns gerettet und berufen, und dann kommt's, mit heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Und dann geht's weiter. Hier gibt's keinen Punkt in diesem Satz. Es kommt ein Komma nach dem anderen. Aber was Paulus sagt, er hat uns berufen, zuerst gerettet und berufen, und dann heißt es mit dem heiligen Ruf. Und das ist der wirksame Ruf, das ist der spezielle Ruf. Das ist nicht der allgemeine Ruf, der an alle allgemein ergeht, wo keiner eine Ausrede hat, sondern das ist, wo Jesus ganz speziell ruft. Und er ruft dann nicht nur speziell in die Rettung, er ruft auch speziell in seinen Dienst. Er beruft. Und er sagt, jetzt kommt ihr zwölf erst einmal. Und dann kommen die 70. Und dann kommen noch die anderen. Aber jetzt seid ihr dran. Es gibt einen heiligen speziellen Ruf. Und dieser Dienst, also dieser Ruf betrifft auch einen Dienst. Auch einen Dienst für den Herrn. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen, was mir am Herzen liegt. Liebe Geschwister, ich schätze jeden Eifer für das Evangelium und jede Bereitwilligkeit und will dazu beitragen und fördern, dass jeder von euch dazu bereit ist, Zeugnis zu geben vom Evangelium, Rechenschaft zu geben vom Evangelium. Aber über diesen Eifer habe ich Schwierigkeiten damit, wenn manche Gläubige, manche Christen, auch manche Persönlichkeiten meinen, dass, ich will das so ausdrücken, ich will jetzt anfangen. Wenn jemand ein Lehrer ist, wenn Gott ein Lehramt berufen hat, dann meint er, jeder Gläubige muss ein Lehrer werden. Und wenn jemand ein Evangelist ist, dann meint dieser Evangelist, jeder Gläubige muss ein Evangelist werden. Und wenn jemand die Gabe des Dienstes hat, dann meint ihr, jeder Christ muss die Gabe des Dienstes haben. Und wenn jemand die Gabe der Barmherzigkeit oder die andere Gabe hat oder irgendeiner Leitung, wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen zu sagen, nur weil wir eine Gabe haben und eine Not sehen, dass wir meinen, jeder muss zu jedem Dienst berufen sein. Ich habe in meiner Jugend, muss ich ehrlich sagen, unter so einem geistlichen Druck gelitten. Muss ich ehrlich zugestehen. Wir hatten immer Einsätze gehabt. Einsätze in Stuttgart in der Königstraße. Ist euch sie bekannt? Da mussten wir hin. Und wehe, ich bin da nicht hin. Nicht, dass ich bestraft worden bin, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr, wie schwer mir diese Einsätze gefallen sind? Weil ich kein Evangelist bin. Mir fällt es sehr, sehr schwer. Ich bin ein sehr schüchterner Mann, irgendjemanden anzusprechen. Mir fiel es sehr schwer, dann hinzustellen und auf der Königstraße zu sagen, Jesus Christus lebt. Aber wir sind alle hin und jeder musste da durch. Und man hat gesungen und wir standen da wie Aussätzige. Ich muss ehrlich sagen, das, was das mit mir gemacht hat, ging sogar so weit, dass wenn ich mal auf der Königstraße ging und irgendeine andere Gruppe dann da stand und Lieder gesungen hat, Traktate verteilt, dann habe ich so einen Bogen um sie gemacht. Dann dachte ich, ja, wenn ich das nicht mal möchte, wie viel weniger die? Ich möchte zugleich euch noch mal sagen, ich möchte hier nicht diesen Dienst und diese Aufgabe, Zeugnis zu geben, auch auf einer Königstraße oder auch hier bei uns in der Innenstadt, kleinreden, sondern ich möchte damit sagen, es braucht eine Berufung für diesen Dienst. Es braucht eine Begabung für diesen Dienst. Es braucht einen Ruf. Jesus muss sagen, komm her, ihr 12 oder ihr 10 oder du oder ihr, kommt her und geht. Es hatte diesen Ruf gebraucht. Zuerst kam die allgemeine Aussage, ihr werdet das tun, ja, aber dann braucht es diesen speziellen Ruf. Ich nenne ihn diesen heiligen Ruf. Es herrscht in der Christenheit eine Überzeugung und je nach Gemeinde, je nach Hintergrund, dass alle Christen alles machen und alles haben müssen. In einer Bewegung heißt es, wenn du diese Geistesgaben nicht hast, dann bist du kein vollwertiger Christ. In pfingstcharismatischen Gemeinden geht es um Zungenrede, es geht um Heilungen, um diese Dinge. Wenn du jeder muss es haben und da wird über einen so lange gebetet, bis man es bekommt, sonst fühlt man sich minderwertig, sonst fühlt man sich nicht als vollwertiger Christ und trägt nicht zum Bau der Gemeinde bei. Man hat ein schlechtes Gewissen, man ist nicht vollkommen. Man ist weniger wert. Ich denke, damit haben wir nicht so unser Problem. Aber wo wir unser Problem haben, wir erzeugen auf einer anderen Ebene einen geistlichen Druck. Wo wir meinen, jeder muss ein Evangelist sein oder jeder muss ein Prediger sein. Ist nicht wahr, liebe Geschwister, das ist nicht wahr. Ich meine sogar, dass es die Einheit zerstören kann, so eine geistliche Haltung. Er berief die 12 und er gab ihnen die Vollmacht. Er gab ihnen den Auftrag, nicht allen. Er gab ihnen den Auftrag. Geht mit mir in den Römerbrief, Kapitel 12. Römerbrief, Kapitel 12. Paulus beginnt und fordert die Gemeinde auf zu einem lebendigen Gottesdienst. Er ruft die Gemeinde auf zu einem lebendigen Opfer, Gott sich zur Verfügung zu stellen, ihm zu dienen, ein heiliges, wohlgefälliges Opfer zu sein. Und das sagt er allen. Und dieser Ruf geht an, und diese Berufung geht allgemein an die ganze Gemeinde. Und dann fügt er sofort hinzu und sagt, Freunde, wir brauchen eine geistliche Gesinnung in diesem Dienst. Und die ist folgendes, Vers 3, Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Überheb dich nicht über den anderen und halte für deinen Dienst nicht höher als des anderen. Dein Platz nicht wichtiger als das des anderen. Das macht die Welt. Das ist das Prinzip der Welt, Hochmut. Und Paulus beginnt sie auszurichten und sagt, denke nicht so hoch von dir. Und dann sagt er Folgendes, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist eine heftige und wichtige Aussage. Denke von dir nur in dem Maße, wie Gott dir gegeben hat, nach dem Maß des Glaubens. Wir übertragen gern unser Maß des Glaubens auf den anderen und sagen, oh, du hast aber nicht so viel Glauben, gell? Wir übertragen unsere Gaben auf die anderen und sagen, oh, ja, streng dich mal an, warum tust du es nicht? Wir übertragen die Erkenntnis, die wir haben, auf die anderen und sagen, oh Mann, wieso erkennst du nicht, wieso glaubst du nicht? Aber lieber Freund, liebe Freundin, liebe Geschwister, ist es uns bewusst, dass das, was wir haben und sind und erkennen, Gnade Gottes ist? Und wenn es Gnade ist, dann ist es unverdient. Wenn es ein Geschenk ist, dann hast du es dir nicht erarbeitet, nicht dir geholt, dir nicht genommen. Niemand nimmt sich die Ehre selbst und sagt, ich bin das. Es ist eine Gnadengabe, ein Geschenk. Und dann sagt er, Vers 4, denn wie wir ein Leib viele Glieder haben, aber die alle Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das ist das geistliche Prinzip, das müssen wir verstehen und das müssen wir leben. Wir sind alle eins und diese Einheit muss bewahrt werden. Sie wird nicht bewahrt werden, wenn alle ein Fuß werden. Die Einheit wird nicht bewahrt werden, wenn alle ein Mund werden. Die Einheit wird bewahrt, wenn jeder das tut, zu was er berufen ist. Und wenn das Auge nicht meint, ein Fuß werden zu wollen, und wenn die Hand nicht meint, ein Ohr sein zu müssen, sondern wenn jeder an dem Platz, wo Gott ihn hineingestellt hat, berufen, begabt und eingesetzt hat, wenn er die Gesinnung einnimmt, sich von sie nicht höher zu denken als ist und den Platz annimmt, sagt, okay, darf ich so sagen, und wenn ich nur ein Hühnerfuß bin, Hühnerauge oder ein Zeh, und wenn ich nur ein Haar auf dem Arm, das passt, das reicht, Hauptsache ich bin dran. Hauptsache ich gehöre dazu. Wie könnte ich mit meinen Platzanweisungen, wie könnte ich dazu beitragen, dass der Leib Christi, dass es ihm gut geht, dass Christus verherrlicht wird? Das ist die Gesinnung, die wir brauchen. Und nicht so sagen, darf ich so sagen, und der Zeh sagt, hey, alle müssen Zehen sein. So wichtig. Gleichgewichtsorgan ist, keine Ahnung, Ohren. Versteht ihr das geistliche Prinzip dahinter? Und wenn wir aber danach, wenn wir das vergessen und wenn wir danach nicht leben, dann entsteht Uneinigkeit in der Gemeinde, weil wir Dienste übereinander stellen und andere höher halten als die anderen, wichtiger halten und Anerkennung darin suchen in den scheinbar wichtigeren Diensten, als ob sie dazu beitragen, dass der Leib Christi so toll ist. Die Bibel geht sogar weiter, dass sie sagt, dass Gott sogar die niedrigen Dienste höher achtet, damit das Gleichgewicht da ist. Schaut mal, was Paulus dann weiterschreibt in Vers 5. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, ich betone das bewusst, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns nun gebrauchen, es sei eine Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei ein Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Das würden gerne viele und meinen viele, diese Gabe zu haben. Der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Darf ich euch eine Frage stellen? Sind alle Lehrer? Sind alle Leiter? Haben alle die Gabe des Dienstes? Ja. Ja, wird es praktisch, natürlich. Wir räumen uns dann auf in der Gemeinde. Haben alle Aufgaben der Barmherzigkeit? Ja. Alle. Nicht alle. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Das kann man sich gut merken. 1. Römer 12, 1. Korinther 12. Paulus behandelt da die gleiche Thematik. 1. Korinther, einfach den nächsten Brief. Ich habe schon zu weit geblättert. Der ganze Abschnitt, Kapitel 12 bis Kapitel 14, ist der Umgang mit Gnadengaben, mit Geistesgaben. In Korinth hat man sich übereinander erhoben, weil die einen gesagt haben, wir haben eine größere Gabe wie ihr, vor allem das Zungenrede war das große Thema. Das war etwas Besonderes und die einen haben sich viel darauf eingebildet und Paulus musste diesem Missstand entgegenkommen. Und in diesem Zusammenhang der Entfaltung, wie man mit Zungenrede umgeht und was das Thema der Zungenrede ist, Kapitel 12 bis Kapitel 14 ist ein Themenblock. Behandelt er, wie man mit Geistesgaben umgeht. Und er beginnt, er schreibt darüber, ich gebe euch nur ein paar Informationen. Er sagt darüber, es sind verschieden von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Gott, es ist derselbe Herr und es ist derselbe Geist, der in allen und durch alle wirkt. Macht keinen Unterschied. Und dann zählt er all diese verschiedenen Gnadengaben auf. Dann beschreibt er den Leib und zeigt auf, wie alle einander brauchen, dass keine Überhebung übereinander notwendig ist. Und dann sagt er Folgendes. Ich lese Kapitel 12, Vers 29. Sind wir alle Apostel? Alle, ich sage so, vielleicht würden gerne alle Apostel sein. Aber fragt, sind sie alle Apostel? Was würden wir antworten? Nein. Sind alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung? Reden alle in Sprachen? Legen sie alle aus? Nein. Er schreibt nicht meine Antwort, weil es absolut klar ist. Nein, haben sie nicht. Also warum überhebt man und stellt man das eine über das andere oder andersrum sagt man, dass alle die gleiche Gabe haben müssen? Sonst ist man kein vollwertiger Christ, sonst lebt man nicht entsprechend dem Auftrag Gottes. Ich muss ehrlich sagen, ich will nicht behaupten, dass die Gnade Gottes zu klein ist, dass er mir nicht irgendwann mal die Gabe des Evangelisten gibt. Momentan hat er es nicht. Er kann es. Und wisst ihr wann? Wenn die Zeit ist, dass ich ein Evangelist werde. Wenn er mich aussenden wird, irgendwo zurück nach Russland, was meine größte Befürchtung wäre. Ja, da habe ich Angst. Da gehe ich natürlich gerne nach Philippinen oder Brasilien. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn die Zeit dran ist, dann wird er mir auch diese Gabe geben und dann werde ich auch in dir dienen. Aber er hat sie mir nicht gegeben, er hat mir eine Gabe die habe ich noch nicht mal selbst ausgesucht. Das war lange Zeit, da wusste ich noch nicht mal, dass ich sie habe. Und ich hatte sie auch nicht. Er hat mir die Gabe der Lehre gegeben. Und wirklich, manche kamen zu mir und behaupten, du sollst ein Prediger, ein Lehrer werden. Und ich sagte, ich bin's nicht. Und Gott musste mich erst davon überzeugen und mir diese Gabe geben, damit ich diesen Dienst tun kann. Ich war froh, als mir klar wurde, welche Gabe ich habe. Das hat mich so mit mir so viel Entlastung gegeben, denn ich wusste in dem Moment, was ich zu tun habe. Und ich wusste, ich muss nicht jeden Samstag auf die Straße. Mein Freund, er muss jeden Samstag auf die Straße. Wisst ihr warum? weil er ein Evangelist ist durch und durch. Er kann nicht anders. Und wem man verbietet es ihm, kriegt man Ärger. Er muss dahin. Warum? Weil er die Berufung hat. Andere gehen auf die Straße. Ich sage so, ich würde mit, nehmen wir mal Hans-Peter Reuer. Oder nehmt mal Heinz Spindler. Das sind für mich so Beispiele, vielleicht von Namen, die ihr kennt. Einer ist schon beim Herrn, der andere dient noch. Man geht auf die Straße, ich gehe durch die Königstraße, ich bin froh, wenn ich dann mich hinsetze und mal in Ruhe über die Herrlichkeit Gottes nachdenken kann. Und er setzt sich hin, guckt rechts und links, wem könnte ich diese von dieser Herrlichkeit erzählen? Und er kann nicht schweigen. Er kann nicht schweigen. Warum? Ja, weil er einfach ein frommerer und besserer, nein, weil er die Gabe hat, weil er zu berufen worden ist. Er kann nicht anders. Wisst ihr, wie oft ich gesagt habe, ich gehe nie wieder auf eine Kanzel, weil das immer, was das aussieht, nicht immer gut ist, es ist immer schwer. Ich kann nicht anders. Und wenn man mich hier rausschmeißt, werde ich in eine andere Gemeinde gehen und lehren. Das ist meine Berufung, weil Gott mich dazu berufen hat. Er hat mich gerufen mit dem heiligen Ruf. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und seitdem habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht jeden Tag zu den Nachbarn oder zu anderen gehe. Warum? Weil ich meine Berufung kenne. Aber weh mir, ich würde nicht predigen. Wisst ihr, was für ein schlechtes Gewissen ich hätte? Und darum hat ein Evangelist ein schlechtes Gewissen, wenn er den Nachbarn nicht anspricht. Oh, ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen. Weil ich könnte Ärger kriegen, dann sagen, jetzt hast du die Gemeinde gesagt, niemand muss evangelisieren. Doch. Aber wisst ihr, in welchem Maße? Schlagt mit mir Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8. Wir sind in der Begebenheit, wo Stephanus sein Leben gibt, beziehungsweise ihm das Leben genommen wird in der Steinigung. Dann bricht eine große Verfolgung statt. Und diese Verfolgung bringt dazu, dass viele Gläubige aus Jerusalem hinausgehen. Und Folgendes passiert. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in die Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Zerstreuten, die Gemeinde, die gingen. Und dann heißt es, und sie verkündigten das Wort. Und sie waren alle Prediger. Und dann heißt es so, los geht's, wir müssen raus und alle predigen. Aber eigentlich heißt es, und sie tratschten das Wort. Aber es gab einen, der predigte das Wort. Das war Philippus. Alle gaben Zeugnis davon ab. Wir werden gleich sehen, wie. Aber sie gaben Zeugnis. Sie gingen, sie lebten und durch ihr Leben und durch das, was sie taten, gaben sie Zeugnis von dem, was sie waren. Sie gaben Rechenschaft von ihrem Glauben in ihrem Herzen. Aber es gab einen, er wurde dazu berufen. Und das war Philippus. Und er predigte das Wort, er lehrte das Wort. Wenn wir bei den Gnadengaben, bei der Vollmacht sind, werden wir auf diesen Text nochmal gleich zurückkommen und den Unterschied sehen. Ich wage es, ich will heute ein bisschen spitz darüber reden, ein bisschen scharf darüber reden. Liebe Geschwister, ihr kennt euch in der Bibel gut aus, habt sie oft gelesen, vor allem im Neuen Testament kennen wir gut aus. Wie viele Stellen im Neuen Testament fallen euch ein, wo die Apostel oder die Schreiber des Neuen Testaments die Gemeinde auffordern, hinauszugehen und das Evangelium zu predigen, zu verkündigen, zu lehren? Wie viele Ermahnungen, wo ich sage, geht doch endlich hinaus, bleibt doch nicht immer auf euren Sitzen sitzen, ihr müsst doch raus aus euch und so weiter. Wie viele von diesen Stellen kennen wir? Die Hauptstelle ist welche? Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Und dann? Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann? Ganz spontan, wo fällt es euch in den Römerbrief auf? Wo im Epheserbrief? Wo in den Korintherbriefen? Wo im Kolosserbrief? Wo Philipper? Wo Galater? Wo in den Johannesbriefen? Petrusbrief? Welche Stellen, wie viel kennen wir, die uns permanent ermahnen, endlich Evangelisten zu werden? Ich will andersrum fragen. Wie viele Stellen kennt ihr, in der Schrift, und bleiben wir erstmal beim Neuen Testament, wo wir aufgerufen werden, einen heiligen Wandel zu führen. Wie viele Stellen, wo wir aufgefordert werden, unseren Glauben entsprechend unserer Berufung zu leben. Ich glaube, ich vermute, euch fallen mehrere Stellen ein, oder? Darf ich euch fragen, was glaubt ihr, warum das so ist? Wo liegt der Schwerpunkt? Andersrum, wie kann dieses Tratschen und dieses Verkündigen denn der Gemeinde geschehen? Indem wir alle Prediger werden? Durch unser Lebensstil, durch unser Lebenswandel, durch unseren heiligen Lebenswandel. Und wenn die Menschen dann fragen auf der Arbeitsstelle, warum tust du das nicht? Und wenn die Nachbarn fragen, ja, warum ärgerst du dich nicht, wenn ich deine Hecke beschneide und mein Hund bei dir im Garten macht? Und wenn deine Arbeitskollegen und wenn deine Eltern und wenn deine Freunde und wenn sie fragen, warum redest du so nicht und warum redest du so, warum handelst du so nicht, warum handelst du so, dann müssen wir bereit sein, zur Rechenschaft zu geben von dem Glauben, der in uns ist. Schlag mit mir 1. Petrus Kapitel 3 auf. 1. Petrus Kapitel 3. Paulus spricht über das Leiden der Gemeinde in dieser Welt. Petrus spricht darüber. Vers 15, ein apologetischer Vers, den ich an der Bibelschule damals schon lernen musste. Das heißt, Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens. Sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Das heißt, bewahrt ihn ganz besonders. Er muss euer Denken und euer Herz ausfüllen und ihr müsst permanent von ihm, aus ihm und durch ihm in eurem Herzen denken, fühlen, entscheiden. Dann heißt es, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid bereit jedem gegenüber, und jetzt wann? Wenn er Rechenschaft von euch fordert, euren Glauben und eure Hoffnung zu bezeugen. Dann nicht zu sagen, oh, das wird unangenehm, das wird mich was kosten. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Unser Auftrag, deiner und meiner, ist, einen heiligen Wandel in dieser Welt zu führen, der Christus verherrlicht. Und wenn dann wir in die Position kommen, und wir kommen dahin, wenn wir einen heiligen Wandel führen, wenn wir nicht führen, werden wir uns von dieser Welt nicht unterscheiden und niemand wird auf die Idee kommen, uns zu fragen, warum wir denn so leben, wie wir leben. Aber wenn wir Christus nachfolgen und ihn in unseren Herzen heilig halten, in unseren Überlegungen, er der Maßstab ist, dann werden sich die Leute fragen, warum tut ihr das? Sie werden sogar euch hassen dafür, dass ihr es tut. Und dann können wir Zeugnis ablegen und sagen, warum wir trotzdem, dass wir gehasst werden, Zeugnis abgeben. Weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Und wir erklären ihnen diese lebendige Hoffnung, die über diese Zeit hinausgeht. Dazu sind wir alle aufgefordert, wenn es notwendig ist, Rechenschaft zu geben. Eine Stelle noch, und dann möchte ich ein bisschen weitergehen. 5. Mose Kapitel 4. Ich möchte euch eine Illustration geben. Da, wo ich studierte, gab es in Bezug auf den Auftrag Israel im Alten Testament zwei Meinungen. Eine Position sagte, Israel hatte im Alten Testament keine Sendung in die Welt. Sie war nur für sich. Das kam erst mit dem Neuen Testament. Die Sendung zu allen Nationen kam erst im Neuen Testament. Das gab es im Alten Testament nicht. Die andere Position sagte, doch, Israel hatte einen Auftrag, einen Sendungsauftrag. Ich gehöre zu der zweiteren Position. Ich möchte euch das belegen mit 4. Mose Kapitel 4. Mose fasst die Gebote zusammen. Gott ruft das Volk zu einem heiligen Priestertum und beruft sie aus den Nationen raus, holt sie aus den Nationen raus, gibt ihnen Gebote und Satzungen. Und jetzt sagt uns das Wort, warum Gott sie gegeben hat. Er sagt, Israel, weißt du, warum ich dich erwählt habe? Weißt du, warum ich dich herausgeführt habe? Weißt du, warum ich dir den Maßstab gebe, wie du heilig leben sollst? Weißt du, warum? Ich möchte euch vorlesen ab Vers 6, Kapitel 4, ab Vers 6. Gott sagt, so bewahrt und tut sie, das sind die Satzungen und Gebote, Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich heute euch vorlege? Und dann heißt es nur, hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, all die Tage deines Lebens. Heilig, halt sie heilig in deinem Herzen. Und tu sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Das ist meine Begründung für die Sonntagsschularbeit. Wisst ihr warum? Ich gebe euch, sagt Gott, diese Gebote und Satzungen aus einem Grund. Die Völker, ich hole euch heraus und ich gebe euch einen Lebensstil. Und in der Art und Weise, wie ihr mir gehorcht, werde ich euch nahen. Und die Völker sagen, wo gibt so ein Gott? Das ist Psalm 77. Wo ist so ein Gott wie du? Wo ist ein Gott, den man anruft und er antwortet? Wo ist ein Gott, der hilft? Wo ist ein Gott, der rettet? Was ist das für eine verständige Nation? Was für eine Weisheit haben sie? Nach was für Prinzipien leben sie? Das ist der Auftrag Israels gewesen. Wenn sie Gott gehorchen, werden die Nationen sagen, wo gibt es so einen Gott? Baal? Nein. Jahwe. Das ist der Auftrag. Das ist Missionsauftrag Israels. Das ist dein und mein Auftrag des wahren Geistlichen Israels. Seine Gebote zu halten, sie zu bewahren, Jesus Christus im Herzen zu bewahren. Warum? Damit die Nationen fragen und Rechenschaft fordern. Warum lebt ihr denn so? Weißt du was? Weil Gott unser Gott ist. Weil der Herr unser Herr ist. Jesus Christus regiert. Und wenn ich ihn anrufe, so hört er mein Gebet. Ich verlasse mich auf ihn. Er sorgt sich um mich, er versorgt mir, er hilft mir, er bewahrt mich und er holt mich. Und dann sagen sie, was ist das für eine Philosophie? Was ist das für ein Leben? Und du kannst Rechenschaft geben von dem Glauben in dir. Das ist dein und mein Auftrag, unser Lebensstil. Aber nicht jeder ist dazu berufen. Ich will dich persönlich fragen, kennst du deine Berufung? Kennst du deinen Auftrag? Weißt du, welchen Teil du im Leib Christi einnimmst? Denn je eher du das erfährst, umso mehr kommst du zur Ruhe, auch wenn das manche Geschäftigkeit mit sich bringen wird. Aber innerlich, du wirst nicht permanent Dinge tun, die du nicht tun musst. Wisst ihr, was geistlichen Burnout fördert? Wenn ich am falschen Platz diene. Und wir haben eine Mentalität, wir haben eine Aufgabe, wir haben ein Problem. Wer kann helfen? Wir brauchen Mitarbeiter. Wer? Und dann, niemand ist da. Na gut, dann erbarme ich mich halt. Sonst macht es halt keiner. Dann macht man es. Und dann macht es keinem Freude. Man hat keine Kraft. Man brennt aus. Warum? Ich sage euch warum. Weil man am falschen Platz dient. Weil ein Fuß dann eine Hand sein möchte. Und ein Auge ein Ohr. Kann ein Ohr sehen und kann ein Auge hören, aber das versucht man ständig und dann ist man verzweifelt, denn der Mund will reden und kann nicht reden, aber es würde so gern reden, weil es reden muss und dann versucht es zu reden und alle sitzen da und sehen immer nur Augenwimpern, warum? Weil es ein Auge ist. Und dann denken sie, ja Mann, wieso kann er nicht gescheit reden? Und dann schickt man auf die Bibelschule. Und dann schickt man ihn, macht man Seminare. Und dann muss man Bücher lesen. Und dann gibt es praktische Tipps von Rhetorik und Präsentation. Und Haltung und Gestik. Und dann bringt man bei, PowerPoints zu gestalten. Weil man schon nicht lesen kann, muss man was zeigen können. Und alle sitzen da und da redet. Niemand hört zu, aber alle gucken, was da ist. Warum? Weil Glieder im Leib Christi nicht ihrer Aufgabe entsprechend dienen. Und darunter leidet die Gemeinde, darunter leidet der Leib. Ich sage euch ehrlich, lieber kein Dienst als ein falscher Mitarbeiter an einem falschen Platz. dann lieber kein Dienst. Dann sage ich, dann reicht uns der Sonntag. Kommen wir zusammen, beten, singen, hören das Wort und sind dankbar, denn viele Christen haben nicht mal das. Und wir haben Haufen Dienste. Haufen Dienste. Und die Hälfte läuft mit schlechtem Gewissen, weil sie nicht das tut, wo der Mangel ist. Kennst du deinen Platz? Kennst du deine Berufung? Hast du einen Ruf? Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass die Vollmacht und die Kraft im Ruf ist und in der Berufung und nicht in dem Menschen. Nicht in den Menschen. Ich kenne einige und aus meiner Vergangenheit, wo Menschen versucht haben, jemand zu sein und diese Kraft und diese Vollmacht versucht haben zu schaffen, zu erzwingen, weil sie nicht hatten. Warum? Weil sie nicht berufen waren. Und dann leidet die Person und leidet die Gemeinde darunter. Wen haben wir hier vor Augen? Welche 12 Männer? Haltet euch das nochmal in Erinnerung, wir haben über Einzelne ein bisschen gesprochen. Waren das fähige Männer? Waren das beredete Männer? Waren das gebildete Männer? Schaut mal, bis dahin haben sie nichts Großes zu Werke gebracht. Danach, nach dieser Aussendung, haben sie auch nicht viel Großes zu Werke gebracht. Wisst ihr was? Ein paar Verse weiter, schaut mal in Kapitel 6, Vers 52 nur mit mir an. Ich lese ab Vers 51. Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Da sind die gleichen 12, die vor kurzem noch predigten, Dämonen austrieben, Kranken heilten. Was ist passiert? Jesus gibt ihnen für diesen Zeitraum Vollmacht und Kraft. Es ist seine Vollmacht, es ist seine Kraft, nicht der Kraft der Apostel, denn sie sind unfähig. Kurze Zeit später, wo sie diese Kraft nicht mehr haben, was machen sie? Verhärten ihr Herz. Warum sage ich euch das? Es liegt nicht in dir oder nicht in mir, nicht in meiner Ausbildung und Fähigkeit, sondern es liegt in der Vollmacht. In der Vollmacht, die geliehen, die gegeben wird. Und wenn man sie nicht hat, kann man sie sich nicht antrainieren. Man kann sich nicht anzwingen. Aber wisst ihr, was man tun kann? Paulus sagt, strebt aber nach den besseren Gnadengaben. Du kannst auf die Knie gehen und den Herrn bitten, dass er dir die Gabe gibt. Du kannst bitten, dass er die Vollmacht gibt. Du kannst bitten, dass er die Platzanweisung gibt. Du kannst bitten, dass er dir einen Dienst gibt. Du kannst flehen. Ich bin überzeugt, jeder, der in den Leib Christi hineingefügt hat, allein mit dieser Einfügung bekommt er eine Platzanweisung. Denn keiner wird einfach so in den Leib Christi eingefügt als ein Fremdkörper. Er nimmt irgendeine Funktion ein, auch wenn er es nicht weiß, aber er hat sie. Kein Gabentest kann das rauskriegen. Denn bei Gabentest ist es so, da sucht man nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Wo würde ich gerne dienen? Und dann geht man durch und dann deine Neigungen, deine Wünsche, deine so sind Gabentests aufgebaut. So, was magst du gerne? Ich rede gerne. Oh. Was magst du gerne? Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Was magst du gerne? Und am Schluss dann, ja, du bist entweder Prediger, Lehrer, Evangelist. Meine Cousine kam vor vielen Jahren zu mir und sagt, oh Willi, ich habe die Gabe der Prophetie. Dann kriegt man schon ein bisschen Angst, weil man weiß ja nie, was sie dann über einen sagt und so weiß und prophezeit. Und dann habe ich sie gefragt, wie kommst du denn darauf? Und dann sagt sie mir, ja, wir haben so einen Gabentest gemacht in der Jugend. Und dann so, okay, und wie kommst du jetzt, dass du diese Gabe hast? Und dann hat sie mir erklärt, welche Kästchen sie da angekreuzt hat. Ich kenne ihre Persönlichkeit, meine Cousine. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und was ist diese Gabe? Keine Ahnung, aber ich habe sie. Willst du wissen, was deine Gabe ist? Geh auf die Knie. Geh zum Herrn. den Geber aller guten Gaben. Denn er gibt jedem nach dem Maß des Gaben, wie er will. Nicht wie du willst, wie er will. Und wo er Not sieht und Bedarf sieht und Platzanweisung, wie er will. Und es kann sein, dass er eine Gabe gibt, von dem du denkst, du hast sie nicht. Und es kann sein sogar, dass er dich da hineingesetzt hat, wo du denkst, aber das mache ich nicht gerne. Egal, wie er will. Aber die Herrlichkeit ist, in dem Moment, wo ein Ruf kommt, kommt die Begabung und die Vollmacht und die Kraft. Und sie tun Dinge, von denen sie gedacht haben, sie können sie niemals tun. Denn sie kehren zurück und flippen aus und sagen, oh, weißt du, was wir predigen konnten? Weißt du, was wir lehren konnten? Weißt du, was wir heilen konnten? Und Dämonen austreiben. Das ist ja unglaublich. Sie konnten selbst nicht fassen, was sie da getan haben. Warum? Weil Jesus es getan hat, nicht sie. Jesus hat es getan. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, die Platzanweisung ist so, so entscheidend. So wichtig, dass wir genau wissen, was unsere Aufgabe ist. Dass wir Gaben entsprechend dienen. Dass wir da demütig bleiben, dass wir nicht unsere Aufgabe auf anderen projizieren. Dass wir keinen geistlichen Druck erzeugen. Aber wir, oder ich will es andersrum sagen, wollen wir unseren Dienst in der Kraft des Geistes tun, dann müssen wir Gaben entsprechend dienen. Und nicht, Not ist keine Berufung. Not ist keine Berufung. Es gibt nur eine Berufung, unser Herr. Und der gibt seinem Leib. Ich will an diesem Punkt nicht mehr zu arg verweilen. Gibt es noch einiges darüber zu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass die Vollmacht und die Kraft dann kommt, wenn Menschen an ihrem Platz Gaben entsprechen und andersrum dem Ruf entsprechend dienen. Und ich will es so sagen, glaubt ihr, dass es mehr geschieht, als wir denken? Auch in unserer Gemeinde. Mehr, als wir ahnen. Je nachdem, was für ein Konzept wir an die Gemeinde ranlegen, wird die Gemeinde entweder schlecht sein oder gut sein. Es geschieht mehr, als wir ahnen, dass Menschen ihre Gaben entsprechend dienen. Nur fällt es nicht auf. Man sieht es halt nicht immer. Aber sie dienen. Und wenn sie nur die Gabe des Gebets haben, dann dienen sie. Der Barmherzigkeit, des Dienstes, dass man es nicht sieht, sie tun es. Kennst du deine Berufung, kennst du deinen Ruf? Hat Jesus zu dir geredet? Hat er dich berufen? Darf ich noch ich bin noch nicht durch den Vers 7, noch ein, zwei Punkte euch ans Herz legen und dann. Zweitens, die Aussendung. Ich mache nicht so lang wie den ersten. Und er ruft die Zwölf herbei und er fing an, sie zwei und zwei auszusenden. Er fing sie an auszusenden. Das ist, er ruft, dann sendet er aus. Das ist die Legitimation. Er sendet aus. Nicht sie selbst gehen, er sendet sie aus. Aber er sendet sie zwei und zwei aus. Warum zwei und zwei? Warum zwei und zwei? Warum? Man könnte das Ganze doch verdoppeln. Stell dir vor, jeder allein. Doch viel größere Reichweite. Warum zwei und zwei? Das Naheliegendste, und ich sage mal, das für uns, was wir als erstes denken, ist natürlich Unterstützung. Allein ist nicht so leicht wie zu zweit. So, also zwei als Unterstützung, als Hilfe. Zu zweit ist einfacher, einen Dienst zu tun. Ich gebe recht, das ist so. Dann als gegenseitiger Schutz. Man kann aufeinander aufpassen. Auch das ist absolut richtig. Und als auch gegenseitige Ergänzung. Nicht alle haben alle Gaben, ist auch klar. Auch das ist gut. Und ich bin dankbar für dieses geistliche Prinzip. Und ich bin dankbar für die Brüder, die mir an die Seite und denen ich an die Seite gestellt bin. Dass wir nicht alleine das tun müssen. Und jeder, der in irgendeiner Weise dient, weiß es, wie gut es ist, nicht alleine zu sein. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht der Hauptgrund, warum Jesus sich zwei und zwei aussendet. Der zwei und zwei, warum er sie aussendet, hat in erster Linie mit dem Auftrag, Zeugen zu sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Zeugnis vom Evangelium ablegen. Und das sollte man nicht alleine tun. Warum? Weil die Glaubwürdigkeit und das Gericht und die Verurteilung deren, die nicht glauben, aufgrund von zwei oder drei Zeugen immer geschieht. Das ist ein biblisches Prinzip, das ist ein göttliches Prinzip. Und das ist etwas, was verankert ist im Alten Testament und im Neuen Testament sich fortführt. Wenn ihr die ganzen Apostellisten durchschaut, also die Listen, wo die Apostel aufgezählt werden, wenn ihr sie beim Aufmerksam lest, dann werdet ihr merken, dann ist immer mit einem Und verbunden. Petrus und Johannes oder Petrus und Jakobus oder und dann kommt die nächste Zweiergruppe. Und dann die nächste. Es gibt drei Gruppen, je vier und dann jeweils zwei. Ich weiß nicht, ob, ist egal, ist nicht so spannend. Der Punkt ist, wenn immer von den Aposteln die Rede ist, dann ist immer die Rede von und, der und der, der und der. Könnt ihr euch erinnern, Apostelgeschichte 3, als Petrus und wer in den Tempel geht? Johannes. Paulus und Silas. Und am Anfang Barnabas und Paulus. Und dann Silas und Barnabas und Markus. Es sind immer zwei. Sie haben dieses Prinzip verinnerlicht und sie haben dieses Prinzip gelebt. Es sind immer zwei Zeugen. Und wenn ich das sage, nur als kurzer Hinweis, wie viele Zeugen oder Leuchte haben wir in Offenbarung Kapitel 11? Die leuchten zwei. Wie viele Testamente haben wir? Zwei. Zeugen. Es geht hier um Zeugen. Warum die Zeugen so wichtig sind. Habt ihr noch ein bisschen Luft? Ja, darf ich euch das ganz kurz noch zeigen. Warum diese Zeugen so wichtig sind. 4. Mose 35. Lass uns ein, zwei Stellen uns als Grundlage, als Zeugen heranholen. 4. Mose 35. Ab Vers 30. Für jeden, also 4. Mose 35, ab Vers 30, für jeden, der einen Menschen erschlägt, gilt, auf die Aussage von Zeugen soll man den Mörder töten. Aber ein einzelner Zeuge kann nicht gegen einen Menschen aussagen, dass er sterben muss. Wenn jemand gerichtet wird, wenn jemand verurteilt wird, dann nur aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Warum ist das so wichtig? Ich könnte euch wirklich jetzt, ich habe einige Stellen und bei jeder Stelle dachte ich, die muss ich lesen, weil die immer Details und gute Informationen hat. Aber ich lasse das jetzt aus Zeitgründen. Der Grund ist folgendes. Jedes Mal, wenn der Herr sagt, zwei oder drei Zeugen, dann geht es um Folgendes, um eine Gerichtssituation. Es geht darum, dass Gott sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut oder wenn es gerechtfertigt ist, dann wird es ein Urteil geben, ob eine Person, eine Stadt. Und das muss immer auf zwei oder drei Zeugen geschehen. Da kann nicht einer aufstehen und sagen, Sünde. Da kann nicht einer sagen, Gericht. Da kann nicht einer aufstehen und sagen, ich denke, das ist Verurteilung. Es muss auf Zeugen, auf zwei Zeugen mindestens sein. Das ist ein Grundprinzip. Erinnert euch, was Jesus gelehrt hat? Wenn einer sündigt, was muss man machen? Hingehen. Von Auge zu Auge ihn überführen. Nicht verurteilen, gewinnen. Aber wenn er nicht hören will, was muss man dann tun? Nehmt ihr noch wie viel? Noch eins oder zwei mit. Warum? Damit jede Sache auf zwei oder drei Zeugen begründet ist. Und dann kommt unser Gebet. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Und das ist keine Gebetsveranstaltung. Das ist eine Gerichtssituation. Jesus sagt, wenn jemand nicht Buße tut, wenn jemand nicht umkehrt, dann bringt Zeugen, die bezeugen, dass es Gottes Wort ist und Gottes Wahrheit ist und das Gericht kommt. Und da, wo man sich übereinkommt und wenn diese zwei oder drei Zeugen dabei sind, dann steht auf und sagt das und dann bin ich dabei. Ich stell mich zu diesem Wirken. Ich bin mit euch, so schwer das auch sein mag. Diese Gerichtssituation, ich stehe dahinter. Warum mussten sie ausgehen, zwei oder drei? Wohin sollten sie gehen? Zu den Stämmen und Dörfern Israels. Warum? Jesus gibt ihnen die letzte Chance, umzukehren. Bevor er am Golgatha stirbt, gibt er ihnen die letzte Chance. Und dann sagt er, und wenn ihr in eine Stadt hineingeht und sie euch nicht annehmen, was sollen sie tun? Die Füße abschütteln. Ihnen zum Zeugnis. Darum müssten es zwei sein. Sie mussten dieses Zeugnis bestätigen. Gott wird euch richten. Das ist ein geistliches Prinzip. Jesus sagt, nicht nur ich zeuge von mir, der Vater zeugt von mir, Johannes der Täufer zeugt von mir und ja, das Wort zeugt von mir. Habt ihr nicht gelesen? Jesus bringt immer Zeugen auf. Warum? Auf zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache beurteilt werden. Paulus, als er an die Korinther schreibt, 2. Korinther Kapitel 13, wo er sagt, ich werde zu euch kommen, wir werden jede Sache untersuchen und auf zwei oder drei Zeugen werden wir eine Entscheidung treffen. Timotheus, ihr kennt die Begebenheit? Eine Anklage gegen einen Ältesten nehme ich an, außer vor zwei oder drei Zeugen. Und dann tu es öffentlich, damit die anderen Furcht kriegen. Damit sie merken, dass es kein Spaß ist. Das ist ernst. Das sind diese Stellen, die ich gern mit euch durcharbeiten würde. Aber zwei oder drei Zeugen, das ist ein göttliches Prinzip. Unsere Situation, unser Kontext ist, Jesus sendet die 12 mit einem speziellen Ruf, mit einer speziellen Aufgabe, Zeugnis des Gerichts zu sein. Sagt, wenn ihr nicht umkehrt, ihr werdet umkommen. Ihr werdet umkommen in euren Sünden. Und ich bezeuge das. Und die bezeugen das. Und die sind da, um dieses Zeugnis abzulegen. Um dieses Zeugnis abzulegen. Der dritte Punkt, und ich komme zum Schluss, die Vollmacht. Die Vollmacht. Dass dieses Zeugnis und dieses Wort von Jesus ist, dass es der Wahrheit entspricht, stellt sich Gott dazu. Stellt sich dazu durch mancherlei Taten und Zeichen und Wundern, um zu bestätigen, es ist wahr, was sie sagen. Jesus gibt ihnen Vollmacht, heißt es. Und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Schon interessant, gell? Das ist das Erste, was gesagt wird. Er gibt ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Warum? Weil das ist das Zeichen ist des Kommens der Herrschaft Christi. Weil das das Zeichen ist des Kommens des neuen Reiches. Wenn ich durch den Fingern Gottes die Dämonen austreibe, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 12, dann so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sendet sie aus und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Gebt ihnen Zeugnis. Wenn sie nicht umkehren, haben sie keinen Anteil an diesem Reich. Egal, ob sie Juden sind, ob von Mose gelesen haben und an Mose glauben und Abrahams Nachkommen sind, spielt keine Rolle. Wenn sie nicht Buße tun, haben sie keinen Anteil an diesem Reich. Dieses Zeugnis sollten sie ablegen. Und in die Vollmacht, die ihn er gab, ist eine verliehene Vollmacht. Es ist nicht ihre eigene. Ich sprach schon vorhin darüber. Es ist ihnen gegeben. Sie bringen sie nicht aus selbst hervor. Petrus und Johannes gehen in die Salomo, an die Pforte Salomos, in den Tempel. Da liegt eben dieser Kranke. Und Petrus macht, dass er wieder gehen kann. Alle wundern sich. Und dann sagt Petrus Folgendes. Liebe Brüder, was staunt ihr so, als ob wir es aus eigener Frömmigkeit und Kraft vollbracht hätten? Glaubt ihr, wir sind imstande, den laufen zu lassen? Gott hat seinen Sohn verherrlicht. Nicht wir waren das, nicht unsere Frömmigkeit, nicht unser Glaube, nicht unsere Kraft. Gott hat es getan, nicht wir. Wir sind Werkzeuge. Seine Vollmacht, seine Kraft, seine Vollmacht. Diese Vollmacht und diese Zeichen, die er getan haben, Dämonen auszutreiben, Blinde, Kranke zu heilen, sind bestätigende Zeichen der Herrschaft Gottes. Sind bestätigende Zeichen der Herrschaft Gottes. Wie gehen wir heute damit um? Es gibt so viele, die heute genauso diese Zeichen tun. Und es gibt, wir wünschen uns, dass auch in unserem Leben sowas gibt, oder? Vor dem Angesicht des Todes, Angesicht der Krankheiten. Das wäre gut, oder? Oh Herr, gib mir diesen Ruf, gib mir diese Vollmacht. Weil wir in einer Zeit leben, wo es so viele Scharlataner gibt. So viel Irrlehrer gibt, so viel Verführung in diesem Bereich gibt, neigen viele, viele, auch Gelehrte und Prediger zu behaupten, dass diese Gabe nur den 12 gegeben ist und dass es ein Zeichen der Apostel ist. Hast du schon mal gehört? Und dass es eigentlich nur in der Zeit der Apostel gab, oder beziehungsweise dass nur die Apostel diese Zeichen tun konnten. Ich tue mich schwer damit. Aus mehreren Gründen. Ich gebe euch nur ein, zwei Gründe und dann komme ich wirklich zum Schluss. Wisst ihr, was mein Hauptgrund ist? Denn wenn wir Lukas 10 aufschlagen würden, dann würden wir die Aussendung der 70 lesen. Und dann heißt, und er beruft andere. Und diese andere waren wer nicht? Nicht die Apostel. 70. Und wisst ihr, was er für ihnen Vollmacht gibt? Dämonen auszutreiben, zu heilen. Denn sie kommen zurück und drehen förmlich durch. Nicht nur die Apostel, auch wir können sowas tun. Wie kann es sein, wenn diese Gabe nur auf die Apostel beschränkt ist? Wieso konnten die 70 das auch tun? Ich möchte euch eine weitere Tatsache. Als Stephanus gesteinigt wird, wisst ihr, was der Grund ist? In Apostelgeschichte 6, Vers 8 heißt es, denn Stephanus, voll des Geistes, tat Zeichen und Wunder und Dämonen wurden ausgetrieben und Heilungen. Der war übrigens nur ein Diakon aus der Gemeinde. War der Stephanus ein Apostel? Er war kein Apostel. Er war ein hellenistischer Diakon aus Jerusalem Gemeinde. Und von ihm heißt, er tat Zeichenwunder. Philippus, von dem ich sprach, Apostelgeschichte 8, Vers 5. Und ich lese euch nur diesen Text. Ich entschuldige mich heute für die seltene Überziehung. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Das Wort, die zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in die Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten, also er predigte, und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus und mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war eine große Freude in jeder Stadt. Ja, wenn die Gabe nur auf die 12 begrenzt waren, warum tat Philippus nichts anderes als die Apostel? Versteht ihr, warum ich es schwierig finde? Mir scheint, dass das begründet ist in der Angst. In der Angst, dass man den Scharlatan nachläuft und heute nur noch um diese Gaben sich ausstreckt. Dass man sagt, das war nur für die Apostel gedacht. Ich glaube, es hängt nicht mit den Aposteln zusammen haben, sondern es hängt mit dem Ruf zusammen. Es hängt mit der Aufgabe zusammen. Es hängt damit zusammen, zu was diese ausgesondert waren. Es hängt für die Zeit. Die Apostel Stephanus, Philippus haben die Grundlage der Gemeinde gelegt. Und Gott hat sich in Zeichen und Wundern dazugestellt, damit er diese Grundlage bestätigte. Es liegt nicht nur in den Aposteln, es liegt in der Aufgabe und in der Funktion. Es liegt in der Vollmacht, die gegeben ist. Es liegt in der Berufung. Liebe Geschwister, glaubt ihr, oder glaube ich, dass es heute sowas gibt? Ich glaube schon. Glaubt ihr, man hat Anspruch darauf? Nee. Gebt nach dem Maß der Gabe, wem er will, wie er will, wie viel er will. Das hängt immer mit dem Dienst zusammen. Ein Grund, warum das vielleicht unter uns so nicht geschieht, dass hier keine Grundlage gelegt werden muss. Die ist schon lange gelegt. Liebe Geschwister, ich entschuldige mich für das Überziehen heute, aber ich habe ein Anliegen auf dem Herzen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir einen Ruf brauchen und dass wir dem Ruf entsprechend dienen. Denn da ist Gottes Vollmacht, da ist Gottes Kraft, da ist Gottes Begabung und dient dem Ruf entsprechend. Dient. Ich bete. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Ruf aussprichst. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort, das uns ausrichtet, das uns geistliche Prinzipien vor Augen malt. Jesus, ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, dass du durch den Geist Gottes jedem einzelnen Glied der Gemeinde deutlich machst, an welchen Anteil er an deinem Leib hat, und welche Funktion, welche Berufung, welche Stellung, dass wir Gaben entsprechend dienen, Herr, dass deine Kraft unter uns wohne, dass wir erleben, Herr, diese Kraft, dass wir erleben, Herr, dass deine Gemeinde erbaut und gestärkt wird. Herr, dass wir rauskommen aus der Müdigkeit, aus dem schlechten Gewissen und aus dem Zwang, sondern aus der Bereitwilligkeit oder hinein in die Bereitwilligkeit, in die Freude und in die Kraft hineinkommen. Das ist mein Gebet vom ganzen Herzen. Amen.